Willkommen zum Salsa Podcast mit Holger Bister.
Wer regelmäßig auf Festivals ist, kennt ihn zu 100%. Obwohl er Inhaber seiner eigenen Tanzschule, Tanzlehrer und auch Veranstalter ist, fällt er den meisten von euch sicherlich als Fotoarzt auf. Er ist der Typ, der sich bei den Partys am Abend samt Equipment vor euch stellt und euren besten Tanz in einem glanzvollen Foto festhält. Wir unterhalten uns über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, private Tanzpartys, die Entwicklung der Szene und natürlich über seinen bisherigen Werdegang. Hallo und moin moin, Daniel.
Moin, Holger.
Ein Gruß in die Stadt, die es nicht gibt. Ich musste diesen Witz bringen, Daniel, es tut mir leid.
Den habe ich ja noch nie gehört.
Was ganz Neues.
Tatsächlich.
Geht's dir gut?
Ja, soweit es einem gut gehen kann in diesen verrückten Zeiten, geht's mir gut.
Wollen wir es gleich aktuell machen? Wir hätten ja eigentlich schon gestern aufnehmen sollen.
Tatsächlich.
Wollen, sozusagen, ja. Und dann hast du kurz gesagt, Mensch, ist gerade ein bisschen chaotisch hier,
so,
lass es mal schieben.
Genau, so war es. Weil ich eine halbe Stunde vorher dann eine Mitteilung bekommen habe, dass bei mir leider jemand an Corona erkrankt ist, also einen positiven Test hatte. Die Dame hatte eigentlich sogar halt übers Wochenende nur eine Erkältung, aber weil eine Woche vorher jemand anders im selben Kurs positiv war, hat sie sich testen lassen, eigentlich hat sich fast der ganze Kurs testen lassen und sie war dann auch positiv. Und seitdem telefoniere ich nur mit Gesundheitsämtern hin und her. Es ist etwas chaotisch, weil wir sind ja in Bielefeld, aber da sind 3 Gesundheitsämter zuständig, weil die Leute natürlich nicht nur aus Bielefeld kommen, sondern auch aus Herford und Gütersloh. Und damit, ich habe diese netten Damen vom Gesundheitsamt mittlerweile schon sehr gut kennengelernt. Ein paar von meinen Leuten sagen, sie sind schon per Du mit denen. Naja.
Und der Fall war bei euch in der Tanzschule?
Tatsächlich, leider.
Eieiei, okay. Bist du denn jetzt in Quarantäne? Hast du jetzt quasi 2 Wochen unbezahlten Urlaub?
Nein, also zum Glück bin ich nicht in Quarantäne, wobei das auch so ein bisschen verwirrend ist, denn wie gesagt, die unterschiedlichen Gesundheitsämter handhaben das auch unterschiedlich. Ziemlich strikt ist wohl Gütersloh, aber das wundert uns jetzt nicht so sehr, weil die haben ja Tönnies. Der Name ist wahrscheinlich bekannt, das ist dieser Fleischbaron, der da durch die Medien ging vor ein paar Wochen. Und die haben wahrscheinlich von daher ziemlich strikte Richtlinien. Die packen die Leute halt, wenn die schon im selben Raum sind, teilweise in Quarantäne. Und Bielefeld ist da, glaube ich, dem Einzelfall nach entscheidend. Und ja, Herford ebenso.
Okay, also bei dir ist gerade richtig viel Action.
Ja, wie gesagt, es ist, wir leben in aufregenden Zeiten.
Daniel, ich muss es jetzt einmal ganz kurz dazu sagen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, ein Jahr lang nicht gesehen und dann in 2 Wochen gleich 2-mal.
Tatsächlich, ja.
Du warst in Hamburg, dazu vielleicht gleich noch 2 Sätze. Mhm. Ich wusste allerdings bis vor 2 Wochen nicht mal, dass du auch Tanzlehrer bist und dass du tanzen kannst, ja. Es ist vielleicht, vielleicht auch kurz aus meiner Sicht, immer wenn ich auf einem Festival gewesen bin, ja. Damals noch zu Udidanza-Promo-Zwecken, lief Daniel auch irgendwo rum mit einer Kamera in der Hand und hat Fotos gemacht. Weil ich kenne dich als Fotografer oder als Fotoartist oder Media-Artist oder wie man das heutzutage so nennt. Und da meinte irgendjemand zu mir, ja, bei Daniel in der Tanzschule. Ja, welcher Daniel? Welche Tanzschule? Ja, in Bielefeld, der Daniel. Ich sag, der ist Tanzlehrer? Der hat eine Tanzschule? Der kann tanzen?
Naja, ne? Meine Hauptaufgabe war leider halt nicht immer das Tanzen, wenn wir uns begegnet sind. Und tatsächlich muss man sagen, sind währenddessen dann auch immer so viele interessante Dinge vorgegangen auf den Festivals, dass ich immer erst spät zum Tanzen gekommen bin. Aber tatsächlich war es so, dass zuerst meine Leidenschaft fürs Tanzen da war und die dann durch Max, der das Salsa Festival in Düsseldorf veranstaltet, eigentlich zur Fotografie hinübergetragen wurde auch mit. Also, wenn du möchtest, kann ich die Story kurz darlegen. Es war halt so, dass ich angefangen habe zu tanzen und dann irgendwann halt von Bielefeld auch aus mal in Osnabrück und Münster gelandet bin und da bin ich dann auf den besagten Max getroffen. Und irgendwann rief der mich dann an und sagte, Daniel, ich brauche Fotos aus Bielefeld. von Tanzlocations. Ich sagte, ja, Max, tut mir leid, ich habe halt nur so eine kleine Mini-Kamera und damit kann ich jetzt nicht so viele große Dinge vollbringen. Und er meinte, ja, das reicht mir. Bitte schick dann doch mal welche rüber. Und gesagt, getan, so war es dann. Und irgendwann habe ich dabei dann auch wirklich viel Spaß daran gefunden und habe dann angefangen halt Bilder von Partys hochzuladen und mir auch eine bessere Kamera zu kaufen. Und irgendwann schrieb mich dann jemand an und sagte, Mensch, tolle Bilder hast du da, willst du nicht auch Bilder bei uns machen und was kostest du? Und ich dachte, ja, was koste ich eigentlich? Und das war dann der Start zu, naja, wie soll ich sagen, zu einer Tanz-Odyssee oder Tanz- und Foto-Odyssee, die mich durch ganz Europa bis nach Indien und zurückgebracht hat. Das ist schon ein aufregendes Leben.
Lass uns mal kurz vorne anfangen. Mhm. Erstmal dein Name. Ja, ich kann mir immer nicht merken, wie man ihn richtig ausspricht. Also Daniel Steines kriege ich hin. Daniel. Aber ja, heißt es Daniel Kyun? Kyun? Oder wie spricht man es richtig aus?
Daniel Kyun, tatsächlich, eigentlich.
Daniel Kyun, das sind beides Vornamen.
Genau, das ist eigentlich das. Es war halt so, dass ich glaube, eines meiner ersten Engagements war in Warschau für Anna Schagowska, die damals das Salzer Festival Warschau gerade ins Leben gerufen hatte. Und der Name Daniel Kuhn blieb bei denen viel besser haften als Daniel Steines. Aus welchen Gründen auch immer. Aber naja, der ist dann halt auch so geblieben.
Woher kommt der Name ursprünglich?
Kuhn ist mein zweiter Vorname. Das ist koreanisch.
Dann hast du Wurzeln in Asien.
Genau. Achso, stimmt. Für alle, die mich nicht sehen können, dieses Jahr im Podcast, klar. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber in Korea geboren.
Spannend. Wann bist du rübergezogen?
Gezogen gar nicht. Ich war 6 Monate alt, als ich nach Deutschland kam.
Also es gibt keine spannenden Geschichten aus Korea von dir?
Leider nein. Wobei ich gehört habe, dass es in Korea eine sehr lebendige und sehr gute Salsa-Szene geben soll. Vielleicht schaffe ich es mal dahin.
Wer von sind deine beiden Eltern koreanisch?
Nein, tatsächlich nicht. Ich bin adoptiert. Tatsächlich.
Okay. Aber das ist halt. Okay. Das heißt, du sprichst auch kein Koreanisch.
Nicht mal das. Wir haben halt zwar eine sehr farbenfrohe Familie, weil meine Eltern 3 Kinder adoptiert haben. Aber leider? Im Prinzip ist es halt so, ich tendiere dazu zu vergessen, dass ich nicht deutsch aussehe.
Da muss ich ja mal eben alle Fragen ja über Korea wegstreichen, die ich mir so aufgeschrieben hatte. Oh, wir sind am Ende vom Podcast angekommen. Daniel, es war
schön, war es mit dir, Holger.
Es war total schön, ja. Für die Menschen, die dich nicht kennen, ja, das sind vielleicht aus der Kubaner-Szene ein paar mehr als aus der Crossbody- oder Bachata-Szene. Daniel, du bist Tanzlehrer und auch Geschäftsführer vom Tanzstudio Schrittweise in Bielefeld. Du bist, wir haben es eben schon besprochen, Fotograf, bist also auf diversen Festivals zu Hause und du bist eigentlich auch Veranstalter.
Ja, tatsächlich kann man das alles so zusammenfassen, im Prinzip.
Würdest du dich eigentlich als Influencer innerhalb der Szene betrachten?
Puh, ja, was soll man sagen? Ich hab mit dem Wort so ein bisschen Probleme, weil ich ausgehend von so Instagram-Influencern das Gefühl habe, das sind Leute, die viel reden und wenig tun. Wenn man jetzt sagen will, okay, ein Influencer ist jemand, der sich in der Szene bewegt und vielleicht von vielen Leuten gekannt wird, dann vielleicht ja.
Hast du dadurch oder glaubst du dadurch eine besondere Vorbildfunktion zu haben?
Ja, wie das nun mal so ist, ne? Wenn man je mehr Leute auf einen sehen, desto mehr, denke ich, hat man natürlich auch Verantwortung. Aber eine besondere Vorbildfunktion würde ich mir jetzt nicht zuschreiben. Wobei auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, als Tanzlehrer hat man selbstverständlich halt auch eine Verantwortung gegenüber seinen Schülern zum Beispiel.
Ja. Denkst du darüber nach, wenn du auf Events bist? Also verhältst du dich anders, als du es tun würdest, wenn du keine Tanzschule hättest oder man dich nicht kennen würde?
Also heutzutage auf jeden Fall, natürlich. Also ich meine, man muss ja auch sagen, eben durch diese durch diese Mehrfachbelegung, wenn wir es mal so nennen wollen, ist es ja schon so, als Fotograf würde ich vielleicht jetzt auch mehr oder weniger nur für mich verantwortlich sein und dann vielleicht halt auch einige von den Festivals, die jetzt gerade stattfinden sollen, besuchen, wo ich mir jetzt als Tanzlehrer das sehr gut überlege.
Also im Prinzip. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation.
Genau, ja. Eben. Es gab halt jetzt den Fall, dass in Basel ein Bachata-Festival stattfinden sollte. Das habe ich mir sehr lange und sehr reiflich überlegt und dann abgesagt, wobei ich jetzt aber mitbekommen habe, dass eine Woche vor dem Event das Event noch abgesagt wurde. Allerdings weiß ich, dass ich glaube, dieses Wochenende tatsächlich auch in Prag, meine ich, was stattfindet. Aber naja, das entscheidet halt jeder für sich selber zurzeit. Wobei, wie gesagt, ich finde, dass man als Tanzlehrer da eine größere Verantwortung trägt.
Jetzt hatten wir eben gesagt, wir haben uns diese Woche, also in den letzten beiden Wochen jetzt schon mal gesehen. Mhm. Du warst nämlich in Hamburg und wir haben uns auf einer, hier in Hamburg zumindest, legalen, privaten Bachata- und Salsa-Party gesehen. Mhm. Wir hatten ja schon mal über das Thema ein bisschen gesprochen. Trotzdem würde mich oder auch den Leuten, die uns zuhören, interessieren. Oder andersrum, es gibt ja Menschen, die sagen, Mensch, so private Partys entspricht ja nicht zwingend dem, was in der aktuellen Corona-Situation angemessen ist. Ja. Was würdest du denen sagen?
Ja, tatsächlich, wie gesagt, das Problem daran ist ja so ein bisschen, einerseits haben wir eine Pandemie, die global ist und das heißt, man kommt da auch nicht raus. Andererseits haben wir relativ viele Lockerungen auch von staatlicher Seite, die einem eine weitestgehende Freiheit auch gewähren, was halt besonders was halt Tänzer oder das Tanzen im privaten Umfeld angeht. Und viele Leute, die ich kenne, sind halt auch tatsächlich regelrecht ausgehungert, was sowas angeht. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie du schon sagtest, und da hatte auch jemand angemerkt, dass Menschen ohne Körperkontakt auch krank werden tatsächlich. Also ein extremer Fall ist mir jetzt nicht bekannt, aber ehrlich gesagt, wer weiß schon, wann es dazu kommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ja so, dass private Zusammenkünfte erlaubt sind, in unterschiedlichen Größen, je nach Bundesland. Aber tatsächlich denke ich halt, dass wenn man halt in Tanzkurs darf, wenn auch nur mit festem Partner, und da dieselben 10, 20 Leute jede Woche sieht und sich, sagen wir mal, aus diesem Umfeld heraus irgendwie mit 10 Leuten abends trifft, würde ich denken, das ist in Ordnung. Hm. Andersrum könnte man natürlich auch sagen, okay, ne, wir haben jetzt hier unseren kleinen Zirkel von Leuten und wir treffen uns halt mit denen dann öfter. Ich meine, so wie wir in der Corona-Zeit uns quasi alle unseren Corona-Kreis geschaffen haben von Menschen, mit denen wir halt täglich noch Umgang hatten, so tun das wahrscheinlich Tänzer auch auf diese Art und Weise heutzutage. Jetzt ist es halt natürlich so, dass wir als Tänzer natürlich auch viel mehr Körperkontakt haben als andere Leute. Weshalb ich dann eigentlich auch, wie ich ja damals schon sagte, daraus ableiten will, naja, wir haben als Tänzer dann aber auch halt mehr Verantwortung. Dadurch, dass wir halt viel mehr Körperkontakt mit Leuten haben und wahrscheinlich auch viel mehr Körperkontakt mit unterschiedlichen Leuten haben. Daraus würde ich dann halt ableiten, dass man als Tänzer einfach viel mehr in der Verantwortung steht, sich auch selbst zu beobachten und bei Symptomen zum Beispiel entweder zum Arzt zu gehen oder sich selber zur Ordnung zu rufen.
Zu Maßregeln, ja. Ja. Ich merke, das ist ein Thema, egal mit wem man darüber spricht in der Szene, es ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite weiß man halt, dass es natürlich nicht zwingend oder nicht unbedingt Social Distancing konform ist. Aber als Tänzer, das ist halt ein Hobby, das ist halt nun mal etwas körperbetonter und ist schwierig. Aber es ist interessant, wie die Menschen sehr unterschiedlich damit umgehen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kenne auch Leute, die haben sich seit Anfang der Corona-Krise im Prinzip halt nach Hause zurückgezogen und gehen noch arbeiten und das war's. Wobei das Problem ist natürlich halt, da kann es einen auch erwischen.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass diese Corona-Pandemie ja nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen durch sein wird, ne? Sondern das Virus ist halt da und wird vermutlich noch ein paar Monate, diese Krise wird uns weiter begleiten, würde ich so formulieren vielleicht. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, sperr dich zu Hause ein und nach zwei Monaten ist alles gut, würden es, glaube ich, alle sofort tun. Aber da wir ja davon ausgehen, dass wir in 6 Monaten, in 12 Monaten dieselben Probleme immer noch haben, ist irgendwann die Frage, wie lange will ich auf Tanzen verzichten?
Ja gut, ne? Tatsächlich würde ich das weniger auf dem Wollen, sondern eher auf dem Müssen in dem Fall dann reduzieren wollen. Aber tatsächlich hast du schon natürlich recht. Ne? Zurzeit kann kein Mensch sagen, wie es ist. Zum Lockdown haben wir auch noch gedacht, so, okay, hoffentlich finden sie dann schnell was und lassen uns aus dem Lockdown. Aber wie du schon sagst, zurzeit sieht es ja eher so aus, als würde uns das Ganze noch mindestens bis nächstes Jahr begleiten. Ich weiß, dass ein Großteil der Veranstalter jetzt schon nicht mehr mit nächstem Jahr plant. Einfach deshalb, weil die Vorlaufzeit jetzt schon zu gering ist, um für nächstes Jahr noch ein vernünftiges Event auf die Beine zu stellen. Man sollte es nicht glauben, aber wie es halt ist, ne, in der Veranstalterszene, du kennst das ja selbst als Veranstalter, ne, wenn man halt Dinge plant und ausführen will, braucht man halt mindestens in 6 Monate, ja eigentlich schon eine sehr kurze Zeit.
Ja, ein Jahr brauchst du eigentlich schon, um ein Event in einer gewissen Größe auf die Beine zu stellen, ja.
Ja, und naja, ne, von daher, man hofft, dass nächstes Jahr im Sommer wieder Sachen stattfinden können, aber naja, ich kenne niemanden, der darauf wetten würde.
Ja. Daniel, lass uns doch mal von dem etwas traurigen Thema, auch wenn es ja uns alltäglich begleitet, ein bisschen wegschwimmen. Wann bist du zum ersten Mal in Berührung mit Salsa gekommen?
Puh, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Das muss irgendwann 2003, 2004 ungefähr gewesen sein. Ja, da hatte ich gerade mein Studium aufgenommen und jemand anders, den ich kannte, hat in Berlin angefangen zu studieren. Und da bin ich irgendwann dann mal nach Berlin gereist. Und da sind wir dann an einem Abend im Havanna Club gelandet, tatsächlich. In so einem dieser berüchtigten Crashkurse, nachdem ich so eher semi-begeistert war. Und dann stand man da noch, hat sich unterhalten und dann kamen irgendwann die Leute, die es richtig konnten. Und ich hatte das Glück, dass an dem Abend, habe ich im Nachhinein herausgefunden, ein gewisser Moaz Konaté dort auftauchte und einfach mal eine Stunde getanzt hat. Und nach dieser Stunde habe ich gedacht, okay, ich will das jetzt lernen. Dann habe ich mich ein wenig im Internet umgetan und habe herausgefunden, oh, in Bielefeld gibt es Salsa-Kurse und habe da angefangen. Das war damals alles noch sehr chaotisch. Ich weiß noch, in meinem ersten Salsa-Kurs wurde nicht zwischen kubanisch und Linie unterschieden, bis man da dann halt so ein bisschen auf den grünen Zweig gekommen ist, hat es eine Weile gedauert, aber es hat alles sehr viel Spaß gemacht damals.
Das ist jetzt 16 Jahre her.
Ja. Die Zeit fliegt, tatsächlich.
Die Zeit fliegt, ja. Wie hat dich Tanzen damals beeinflusst?
Sehr stark, sehr stark. Also ich glaube, jeder, der angefangen hat, Salsa zu tanzen, kennt das. Es hängt ja quasi ein ganzer sozialer Rattenschwanz daran. Man denkt, man fängt einen Tanzkurs an und innerhalb vom halben Jahr hat man auf einmal 50 Leute, mit denen man wöchentlich, fast täglich Umgang hat, die man vorher nie gekannt hat. Und teilweise noch mehr. Also damals, weiß ich noch, hat das mein Studium auch äußerst negativ beeinflusst, weil ich ja quasi halt jedes Wochenende irgendwo unterwegs war zum Tanzen und in der Woche irgendwo getanzt habe. Tatsächlich in Bielefeld haben wir da schon sehr lange eine sehr, sehr gute Partyszene. Also man konnte in Bielefeld immer mindestens 2-mal in der Woche tanzen gehen. Bis vor kurzer Zeit sogar noch kostenlos. Ja, das ist schon, also da hat Bielefeld auch wirklich Vorteile gegenüber den Großstädten, weil Bielefeld ist, für alle, die es nicht wissen, unter den 20 größten Städten Deutschlands. Ich glaube an Platz 16. Aber man findet hier noch relativ gut Locations, um kleinere Partys zu veranstalten. Und das hat dann dazu geführt, dass in Bielefeld über diese Partyszene hinaus, glaube ich auch, die Szene sich sehr gut entwickelt hat. Anfangs war es sehr kubanisch, als ich angefangen habe zu tanzen, und mittlerweile tanzen sehr viele Leute auf der Linie hier. Dazu gekommen ist es natürlich die Entwicklung über Kizomba und Bachata. Also prinzipiell konnte man hier 4-mal wöchentlich tanzen vor Corona.
Und das in Bielefeld. Das ist ja fast mehr als in Hamburg. Ja. Ja. Nicht ganz, aber es kommt in die Richtung.
Ja, natürlich ist es, muss man fairerweise sagen, ist natürlich viel leichter in Bielefeld als in Hamburg, weil wenn ich mir eure Mieten ansehe, ist das astronomisch im Vergleich zu einer Stadt wie Bielefeld. Und ich glaube, da ist es dann auch für Gastronomen viel schwieriger, da zu überleben. Und Tänzer sind ja bekanntermaßen leider nicht besonders aktive Trinker, sagen wir es mal so.
Wir sind halt nicht trinkfest, weißt du?
Von Kubanern habe ich was anderes gehört, aber wenn du das sagst.
Ja, das stimmt, aber das sind anderes Thema. Wann kam die Überlegung, selbst zu unterrichten und wieso kam sie? Oder kam die auch eher so auf Zuruf von Max? Mensch, Daniel, ich brauche auf dem Festival noch ein Lehrer, oder wie ist es passiert?
Nicht ganz so. Tatsächlich war es so, dass irgendwann es an dem Uni-Hochschulsport keinen Salsa-Lehrer mehr gab, während das eine ganze Zeit lang halt eine Lehrerin aus Bielefeld gemacht hat, und die hat dann irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Und dann gab es eine ganze Zeit lang halt keinen Salsa-Kurs mehr im Hochschulsport. Dann haben mich Leute angesprochen, die sagten, du Daniel, du bist doch ein sehr aktiver Tänzer, du kommst hier rum, hast du nicht Lust zu unterrichten? Und ich sagte, was? Ich? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich dachte, okay, das klaut mir einfach nur Zeit, und ich möchte doch eigentlich lieber selber tanzen, als Leuten das Tanzen beizubringen. Weiß der Henker, wie ich das überhaupt machen soll. Ja, das Problem gab es dann allerdings längere Zeit, und ich glaube nach einem Jahr oder so hatte man mich dann breitgeschlagen. Und dann habe ich halt meinen ersten Salsa-Kurs am Hochschulsport in Bielefeld gegeben. Einfach aus dem Bauch heraus. Mit den Erfahrungen, die ich von diversen Tanzschulen und Festivals gesammelt hatte. Und das ist jetzt 11 Jahre her.
Das heißt, du unterrichtest seit über 10 Jahren, ja? Seitdem wir uns kennen, unterrichtest du, und ich wusste es einfach nicht. Ich habe immer, Mensch, der Fotograf ist wieder da, was macht der eigentlich hier? Kann der überhaupt tanzen?
Tatsächlich war der Fotograf für mich super, um in jedem Workshop drin zu sein, um sehr nah bei den Artists zu sein und sehr gut mitzubekommen, wie die zum Beispiel didaktisch vorgehen. Da hat ja jeder seine eigene Methode. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Zusammen natürlich mit dem engen Kontakt zu den Artists, dass man einfach daneben steht und einfach mal eine Frage stellen kann, auch nach der Stunde oder die abends dann noch trifft. Und über die Jahre hinweg ist es tatsächlich so, dass man auch wirklich viele von denen dann mehrfach jährlich trifft. Du kennst das selbst. Naja, aber tatsächlich muss man sagen, ist das Unterrichten für mich auch eine Art Berufung geworden. Also egal, was ich in meinem Leben früher gemacht habe, auch als Job, also Salsa tanzen zu unterrichten, war für mich nie Arbeit. Das ging und geht immer noch total leicht von der Hand. Das ist faszinierend. Ich habe auch oft das Gefühl, ich bekomme da mehr Energie zurück, als ich reinstecke. Ein sehr, sehr dankbarer Job. Aber tatsächlich, wenn ich so mit anderen Lehrern rede, also tatsächlichen Lehrern in der Schule, unterscheidet sich das natürlich grundlegend von deren Job, alleine schon dadurch, dass da nur Leute stehen, die mit dir arbeiten wollen. Das tatsächlich ist schon
zumindest 99%.
Nun gut,
der eine Prozent wurde von der Frau mitgeschliffen.
Wir kennen das sehr gut, ja, tatsächlich. Das ist übrigens auch kein Vorurteil, Holger. Es ist eigentlich noch nie so gewesen, dass da die da. Oh doch. Ein Part wüsste ich, aber wie gesagt, das ist dann der statistische Ausreißer. Aber ansonsten, ja, es ist schon so.
Machst du das inzwischen hauptberuflich oder hast du noch einen anderen Job, mit dem du dein Leben hauptsächlich finanzierst?
Nein, mittlerweile mache ich das hauptberuflich, und bis März dieses Jahres war ich damit auch sehr glücklich. Seitdem ist es etwas schwieriger geworden, aber tatsächlich muss ich sagen, auch nach dieser verordneten Zwangspause mit dem Lockdown, als es dann wieder losging, habe ich die Nachricht bekommen und ich weiß noch, ich habe gedacht so, oh, jetzt muss ich ja wieder loslegen. Und im zweiten Gedanken dachte ich, du musst? Wie, willst du jetzt nicht? Und als ich dann aber wieder da stand, war es wieder ganz genau so wie vorher. Das war schon sehr beruhigend auch.
Du hast also auch eine eigene feste Räumlichkeit, ne?
Tatsächlich. Ich habe eine Tanzschule. Wie du schon sagst, ist das Tanzstudio Schrittweise in Bielefeld. Das liegt sehr zentral und ist seit Mai 2018 in Bielefeld.
2 Jahre jetzt, cool.
Ja.
Was hast du vorher beruflich gemacht?
Ich habe vorher war ich prinzipiell eigentlich Student. Da gab es dann diese sehr lange Phase, in der ich sehr viel als Fotograf gemacht habe, also auf Salsa-Festivals, auch teilweise auch auf Hochzeiten. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder Jobs, zum Beispiel als Student in der IT, solche Dinge. Ich war damals, gab es noch die Wehrpflicht, ich war beim Militär. Aber wie gesagt, so richtig als Beruf und Berufung sehe ich tatsächlich mein Dasein als Tanzlehrer.
Also du bist quasi direkt von der Uni ins Tanzstudio gezogen.
So ist es. Im Prinzip habe ich mich auch dagegen sehr lange gewehrt, weil ich dachte so, naja, ne, ich mache mir doch mein Hobby kaputt und die ganze Freude an der Sache, das war sehr lange eine sehr große Befürchtung von mir. Und irgendwann, muss man sagen, hat sich das ergeben, man kennt das, man ist halt als Tanzlehrer in einer Location irgendwo und irgendwann sagt einem die Location, du, geht gerade nicht mehr irgendwie, wir machen halt nicht genug Umsatz oder jemand anderes ist gekommen, der die Räumlichkeiten mieten möchte und so. Oder in dem Fall ist die Räumlichkeit verkauft worden. Und da habe ich gesagt, okay, entweder ich gebe es jetzt auf oder ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Und tatsächlich in dem Fall, naja, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut.
Du hast eben das Fotografieren ein paar Mal angesprochen.
Ja.
Hast du das eigentlich irgendwo gelernt? Oder war das wirklich ein Anruf von Max, Daniel, ich brauche Fotos und dann bist du losgelaufen?
Tatsächlich war das ein Learning by Doing. Also damals kam die digitale Fotografie gerade erst auf und gleichzeitig kam Facebook auf. Das waren zwei einander sehr begünstigende Faktoren. Und natürlich hatte damals noch kein Mensch die digitale Kamera. Ich habe auch festgestellt, dass Fotografen mit sehr großer Berufserfahrung, die keine Tänzer sind, große Schwierigkeiten haben, Tänzer aufzunehmen. Wird ihr jeder Salsa-Fotograf bestätigen können. Ich habe danach dann halt noch ein paar Kurse gemacht, tatsächlich bei diversen Fotografen. Aber tatsächlich Fotografie im Sinne des Wortes als Handwerk gelernt habe ich nicht. Allerdings, wie das Wort Handwerk es schon beschreibt, man muss es tun. Fotografie zu studieren bringt erst was, wenn man das Handwerk kann.
Was unterscheidet denn die Fotografie bei einem Salsa-Festival zu, ich sag mal, einer Hochzeit oder einem Firmen-Event oder ähnlichem?
Naja, prinzipiell, wenn man sein Handwerk kann, ist es eigentlich nicht so groß unterschiedlich. Man hält ja einen Moment fest. Aber man muss sagen, am Salsa-Festival ist mehr Sportfotografie tatsächlich. Man hat halt Menschen in Bewegung und man hat nur eine Chance. Dazu hat man noch das Problem, dass wenn man so wie ich bevorzugt Fotos auf der Social Dancing Tanzfläche macht, hat man so ein bisschen einen Spießrutenlauf. Allerdings habe ich den Vorteil, dass darüber, dass ich das schon so lange mache, kennen mich die meisten Leute und sind da auch ziemlich tolerant, wenn ich des Wegs komme. Und das ist tatsächlich ein nicht zu verachtender Faktor, dass die Leute auch willens sind, einen Platz zu machen, wenn man dann ein Bild von denen machen möchte. Oder wenn man einfach nur vorbei möchte.
Verändern sich die Menschen beim Tanzen eigentlich, sobald sie dich gesehen haben und wissen, ah, der Daniel, Kamera. Tanzen sie anders, als bevor sie dich gesehen haben?
Also, die Hälfte ja. Würde ich sagen, die Hälfte schon. Also, wie es halt so ist, manche Leute möchten dann wirklich sehr gerne ein gutes Foto machen. Und je mehr die Leute es wollen, desto eher sage ich denen auch, okay, mache ich dann ein, zwei Fotos und sage denen auch, tanzt einfach eine Runde weiter. Weil daraus bekomme ich eigentlich die besten Fotos. Wenn die Leute halt posen, ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Leute dann Dinge tun, von denen sie glauben, dass sie gut aussehen. Naja, ne? Das kann mal gut gehen und mal nicht, aber wenn man jetzt nicht gerade Profi ist, der genau weiß, was er tut, dann, naja. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Leute, die quasi mit der Kamera spielen, tatsächlich, ne? Ganz viele von den Artists, Terry zum Beispiel, wenn er mich kommen sieht, also ich habe da immer entweder Augenzwinkern oder vielleicht meine rausgestreckte Zunge oder sowas in der Art. Also es ist schon durchaus unterschiedlich, aber die meisten Leute reagieren irgendwie auf die Kamera, das stimmt schon.
Du bist ja auf vielen Events unterwegs, in Klammern gewesen.
Hoffentlich auch wieder, aber ja.
Hoffentlich auch wieder, genau. Wie haben sich diese Events in den letzten 10 Jahren verändert?
Also zunächst mal sind sie größer geworden, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, die Didaktik hat sich verändert. Das ist ja etwas, was ich auf jeden Fall immer beobachtet habe. Wo früher noch viele Leute da waren, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, die einem gesagt haben, okay, du bist hier und du musst jetzt fühlen, was passiert. Wobei, das waren auf...
Du musst die Musik fühlen.
Genau.
Fühl sie.
Fühl das Feuer, fühl die Musik. Wobei das auf Salzer Festivals auch eher wenige Leute waren. Aber solche Leute trifft man heutzutage gar nicht mehr. Also man trifft durch die Bank weg mittlerweile nur noch Profis. Viele von denen haben auch Tanz studiert, die einem in der Lage sind, halt jeden Schritt, den sie machen, didaktisch auseinanderzunehmen und zu erklären. Wenn nötig, in verschiedenen Sprachen. Ich weiß noch, tatsächlich am Anfang habe ich auch viele Instructor kennengelernt, die gar nicht richtig Englisch konnten. Und damit meine ich nicht, sie haben nur gebrochen Englisch gesprochen, sondern das reichte für eine Begrüßung und eine Verabschiedung. Allerdings muss man sagen, die waren auf ihre Art auch genial, weil wenn jemand mit einem sehr geringen Wortschatz in der Lage ist, dir verständlich zu machen, was man tut und was man selbst tun soll, das ist schon auch sehr entwickelt, muss man sagen. Dann wusste die Person für sich selbst sehr genau, was sie da tat.
Nein. Du achtest ja auf Tanzlehrer noch mit einem anderen Blick, ne? Weil du selbst unterrichtest, betrachtest du vermutlich einen Instructor, einen Artist anders, als es ein Schüler machen würde.
Naja, ja, also erstmal, ich habe ja verschiedene Blickwinkel, erstmal halt den Fotografen, weil das in dem Moment meine Hauptaufgabe ist. Und dazu natürlich danach als Tanzlehrer. Und es ist auch ganz interessant, früher hatte man oft auch so Artists, wo, oder Paare, man hat ja immer Paare, wo einer den Hauptredeanteil hatte und der andere Partner hat kaum was gesagt. Auch das hat sich in den Jahren mittlerweile sehr geändert, weil wahrscheinlich auch, was sich herausgestellt hat, so ein bisschen eine Art Tanzlehrer-Darwinismus, dass wenn beide Partner halt einen gleich hohen Redeanteil oder einen ziemlich gleichen Anteil haben, dass das für die Schüler einfach besser ist, denke ich.
Hast du ein paar positive Beispiele von internationalen Künstlern, die dir einfallen, die ihren Job auch didaktisch wirklich astrein machen?
Aber natürlich, auf jeden Fall. Da waren zum Beispiel Terry und Cecile. Also wann immer man eine Frage hat, können beide die Frage qualifiziert beantworten, sowohl für Herren als auch für Damen. Panagiotis und Myrto, die sind im Moment halt auch so Social-Tanzhelden. Aber jeder, der mal in deren Masterclass-Workshop war, hat danach erstmal noch ein paar Wochen mit der Nachbereitung zu tun. Die sind auch sehr, sehr gut. Anne und Anici, die Anne hattest du ja schon hier schon im Podcast. Anici ist quasi der Vater von, also bei Anici habe ich Musicality gelernt. Der ist hervorragend und zum Beispiel ja auch selbst Musiker. Das bringt einem, glaube ich, schon sehr, sehr viel, auch als Lehrer. Zum Beispiel. Dann gibt es natürlich noch Korko und Judith, die Bachata, ihr Essential, entwickelt haben, einen ganz eigenen Tanzstil. Und die haben den von Grund auf entwickelt. Also sie haben im Prinzip, da gibt es ja diverse Diskussionen drüber, die haben im Prinzip halt Bachata-Grundschritt genommen und haben da ganz viel draufgepackt. Zouk, Salsa, Tango-Elemente. Und das alles haben die verbunden zu einer Didaktik, an der viele Tanzlehrer mit denen zusammen halt fortlaufend arbeiten. Und alleine das ist schon, finde ich, schon sehr beeindruckend.
Wie hat sich die Szene verändert? Gibt es überhaupt noch die Szene?
Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl zwischendurch gehabt, es gibt drei Szenen. Es gibt Salsa, Bachata und Kizomba. Erstaunlicherweise war ich mal auf einer Coffee Lounge. Das sind diese Gesprächsrunden, die auf Salsa-Festivals mittlerweile stattfinden und die eigentlich ein Diskussionsforum sind, damit sich die Szene, die Veranstalter und die DJs austauschen können. Kann ich jedem nur zu raten, zu sowas hinzugehen, wenn das irgendwo stattfindet, weil das auch ein Platz ist, an dem man gut gehört wird, wenn man mal was zu sagen hat. Und da habe ich mal gehört in einer Coffee Lounge, dass eigentlich, für mich auch erstaunlich, die Leute gerne alles auf einer Tanzfläche hätten. Die Leute hätten am liebsten halt sämtliche Tanzstile und auch Musikstile auf einer Tanzfläche, sodass das immer wieder abgewechselt wird. Hab ich allerdings in den letzten Jahren nicht erlebt. Früher gab es das sehr oft, vielleicht auch aus Platzmangel oder aus Raumnot. Aber wie gesagt, die Events sind größer geworden und dadurch war da natürlich auch irgendwann Platz für Räume für jede Tanzart. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, Tatsächlich würde ich mir auch wünschen, dass es mal wieder so einen Raum gäbe, wo man sagt, okay, da wird jetzt alles gespielt. Allerdings ist die Resonanz darüber wirklich sehr gemischt.
Ja, ich kenne es von mir aus, wenn ich auf einer Party bin und ich höre schlechte Musik, wobei schlecht ja ein sehr individueller Begriff ist, ja, dann verliere ich halt sehr schnell die Lust. Und ich bin jetzt selbst kein Kizomba-Tänzer und wenn da jetzt drei Kizomba am Stück kommen, ich glaube, ich würde flüchten von der Party.
Ja, wahrscheinlich liegt es so ein bisschen daran, wie das Drumherum dann gestaltet ist. Ob man dann irgendwo ist, wo man dann vielleicht auch sich gerne irgendwo in eine Lounge begibt und da mal kurz was trinkt oder so. Tatsächlich wäre das ja eine Chance für Veranstalter, damit die Leute vielleicht irgendwie ihren Konsum verändern.
Ja, man müsste das eigentlich einbauen, ne?
Irgendwie schon.
Als Konsumbooster.
Da muss man natürlich auch sagen, ist es schon so in unserer Szene auch das Problem, dass die meisten Leute, die es tun, halt auch das auf einer Learning-by-Doing-Schiene tun und sehr selten gelernte Veranstalter hinter solchen Veranstaltungen stehen.
Das ist genau wie bei den Fotografen, ne?
Ja, tatsächlich. Aber auch das verändert sich ja mit der Zeit gerade. Also mittlerweile gibt es halt Profis, die, man weiß es nicht, ob da Hut oder Ei zuerst war, aber da gibt es auch mittlerweile auch Profis, die professionell das Fotografieren oder Veranstalten gelernt haben. Wenige, aber man wird sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber nochmal zu deiner Frage zurück, wie sich die Szene verändert hat, würde ich noch sagen, außer dass sich vergrößert hat, habe ich auch das Gefühl, sie ist schnelllebiger geworden. Ich habe das Gefühl, das ist ein reines Gefühl, dass man sagen kann, so innerhalb von 2 Jahren hat man in meiner Stadt zumindest 75% andere Leute. Ich könnte jetzt sagen, okay, das liegt in Bielefeld vielleicht daran, dass das eine Unistadt ist, dass wir insgesamt einen sehr jungen Durchschnitt haben und dass die Studenten natürlich irgendwann auch wieder weggehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das so durchgehend durch die Szene ist.
Ist das nicht eigentlich die Aufgabe der Tanzlehrer, dafür zu sorgen, dass die Leute länger in den Kursen bleiben, länger in der Szene bleiben?
Naja, ob das jetzt... Ja, es gibt natürlich Leute, die versuchen halt einfach die Menschen an sich zu binden, damit sie, um die Leute bei sich zu haben. Aber da machen wir dann wieder ein ganz anderes Fass auf. Die Frage ist halt wahrscheinlich, möchte man den Leuten das Tanzen beibringen oder möchte man die Leute melken, um das mal böse zu sagen? Natürlich würde jetzt wahrscheinlich jemand antworten, ganz klar, beides. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, es ist ja zu befürworten, dass die Leute erstmal zunächst überhaupt Unterricht nehmen. Wir alle kennen ja die Tänzer und Tänzerinnen, die sagen, wenn man sie fragt, und wo hast du Unterricht genommen? Och, ich habe das auf Partys gelernt. Ah, okay. Und schon schraubt man alle seine Figuren, die man machen wollte, um 2-3 Stufen runter, alleine schon aus Sicherheitsgründen. Wenn man halt sich dann irgendwann gewöhnt hat, beim Crossbody Lead, beim Platzwechsel irgendwie den Arm zu heben, und zwar mit dem Ellbogen zuerst, wissen wir alle, was dabei rauskommen kann, leider.
Hast du schon mal jemand die Nase gebrochen?
Ja, um Gottes Willen, nein. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich klopfe hier mal auf Holz. Da haben wir ja beide auch letztens ein sehr schlimmes Beispiel gesehen. Da ist uns eine Dame über den Weg gelaufen, die sehr lädiert war.
Also, ich erinnere mich, ja, richtig.
Trainingsunfälle passieren natürlich, aber wie gesagt, da habe ich dann auch schon Sachen gesehen von hochgeklappten Zehennägeln bis halt hin zu gebrochenen Nasen, Nasenbluten und allem Möglichen. Ich selber habe schon mal einen sehr kraftvollen Ellbogen von einer sehr zierlichen Dame abbekommen. Also natürlich, das passiert halt als Unfall, ne? Aber toi, 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 ich habe noch nie jemand sowas angetan.
Jetzt mal eine private Frage. Du bist ja in letzter Zeit relativ häufig in Hamburg.
Tatsächlich.
Warum? Wenn Bielefeld doch so schön ist.
Bielefeld ist sehr schön. Zunächst mal bin ich in Hamburg, weil ich da Freunde habe. Und während des Lockdowns haben wir auch miteinander gesprochen. Und
du hättest auch jetzt nur sagen müssen, Mensch, weil die Frauen in Hamburg so toll sind.
Selbstverständlich. Aber so. Holger, ich will ja nicht vergessen, dass du auch in Hamburg wohnst. Aber tatsächlich, nein, wie gesagt, ich habe halt Freunde in Hamburg. Und da es halt mehrere sind, die sich auch untereinander gar nicht kennen, und teilweise auch Leute jetzt in letzter Zeit nach Hamburg gezogen sind, bietet sich im Moment gerade Hamburg für mich an. Hamburg ist in einer noch relativ komfortablen Entfernung zu Bielefeld. Und man muss auch sagen, als Tanzlehrer hat man es auch ganz gerne, wenn man mal irgendwo ist und nicht der Tanzlehrer ist. Also es ist ja nicht umsonst so, dass du, obwohl wir uns seit 10 Jahren kennen, bis vor ein paar Wochen nicht wusstest, dass ich Tanzlehrer bin.
Ja, ist wirklich so. Also genau. Was aber auch daran liegt, dass ich, wenn ich dann frei habe auf Festivals, halt eher im Kuba-Raum bin und du eher im Crossbody-Floor.
Natürlich.
Und dass wir uns, ich glaube, noch nie haben tanzen sehen.
Ich glaube, ich habe da vor ein paar Wochen dich Crossbody tanzen sehen, aber das war eine Illusion, ich dachte es mir. Aber wir treffen uns ja mittlerweile, Holger, im Bachata-Raum.
Jetzt hör doch auf, das soll erzählen, das darf doch keiner wissen.
Also ich dachte, ich hätte jemand gesehen, groß mit Brille, Glatze, gut aussehend und einem freundlichen Lachen, aber das kann es nicht du gewesen sein, jetzt wo du es sagst.
Nee, das ist ein Bachata auf keinen Fall. Aber wie empfindest du diesen Bachata-Hype? Also, ich habe jetzt relativ spät angefangen. Du hattest eben Korko und Judith schon angesprochen. Du bist als Tanzlehrer da reingeworfen worden, oder ist es ein Tanz, wo du sagst, wow, finde ich geil? Ist das Ding, was ich immer schon lernen wollte und unterrichten wollte?
Ja, also tatsächlich, wie das halt so ist. Also, ich habe mehrere von diesen Hypes ja schon miterlebt. Ich habe 2006, glaube ich, in Warschau Ricardo von Afro Latin Connection gesprochen, der sagte, hier, dieser Tanz, das wird das nächste große Ding, Daniel. Und ich sagte, ach, Ricardo, dieser Kizomba, ich glaube nicht, dass das was wird.
Das ist Neuland. Hashtag Neuland.
Tatsächlich. Man muss ja sagen, in Deutschland ist es ja dann erst Jahre später angekommen und da war es schon im Rest der Welt schon fast wieder out, aber diesen Hype habe ich total verschlafen zum Beispiel. Aber zu Bachata Central bin ich gekommen 2011 oder so muss das gewesen sein. Ganz am Anfang, also zumindest für mich oder in der Wahrnehmung der Leute, da gab es in Berlin, mittlerweile leider nicht mehr, gab es in Berlin ein Bachata-Festival und die haben mich als Fotografen gebucht und ich dachte, Bachata, tanzt man das den ganzen Abend durch? Interessant. Aber ich dachte, ja, okay, dann gehe ich da mal hin.
Also für dich, glaube ich, hat da vorher auch Grundschritt, rechts, links, eine Drehung, ein bisschen kuscheln.
So war es halt, ne? Also für alle, die noch nicht so lange tanzen. Früher war es halt so, wie Holger gerade gesagt hat, man hat Bachata so ein bisschen zur Entspannung benutzt, ne? Die ganze Zeit salsa und dann gab es mal so 2, 3 Bachata. Meine Ex-Freundin hat es immer schaukeln gehen. Also im Prinzip war es halt Grundschritt, sich ein bisschen dabei unterhalten, Smalltalk, 1, 2 Drehungen und das war's. Ich weiß noch, dass jemand aus Münster mal zu mir sagte, Bachata, warum macht man denn da eine Doppeldrehung? Ich bitte dich. Ja, und damals dann auf diesem Festival habe ich ganz viele Leute kennengelernt, mit deren Namen ich überhaupt nichts anzufangen wusste. Da war ein gewisser Daniel, sehr sympathisch dem Namen nach schon, eine gewisse Desiree, ein gewisser Frank Santos und ein Korke, dessen Namen ich so, Korke, wie spricht man das, wie schreibt man das, und eine Judith. Und die brachten uns da alle Bachata auf einem Niveau näher, das wir vorher noch nie gesehen hatten. Ich weiß noch, wie ich da stand und dachte, ach ja, und das kann man dann nachmachen? Das soll man führen können? Na, ich weiß nicht. Und heute stehen wir da und die Bachateros haben ja das Motto, Bachata is taking over und es könnte wahr sein. Das könnte wahr sein. Also bei den Wachstumsraten beim Bachata, wir haben im Moment ja auf den Spotify-Listen einen deutschen Bachata-Song. Das ist mir auch nicht
so. Jetzt haben wir das Thema.
Nicht so ganz geheuer, aber ja, er ist wohl da.
Das ist quasi Aventura 2.0.
17 Jahre später, aber ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch diese musikalischen Höhen erklimmen werden, aber nun ja, K1 brachte uns Bachata nach Deutschland erneut.
Aber jetzt mal ehrlich, wie gefällt dir der Song? Wir sind unter uns.
Unter uns und deinen, wie viele Zuhörer gibt es hier, Holger? Ungefähr?
So viele sind es nicht. Also du kannst frei reden. Ja, das wird dir nicht nachlaufen.
Also ich möchte sagen, dass mir der Anfang des Songs sehr gefällt. Es ist ein sehr typischer Bachata, ne, mit den wundervollen Rhythmen, die man kennt. Und
dann kommt die Rap-Passage, also in Anführungszeichen.
Ja.
Von K1.
Ja, lass es mich so formulieren. Ich habe am Anfang einmal zugehört und die nächsten Male habe ich mich dann bemüht, während der Rap-Passage mich sehr auf meine Partnerin zu konzentrieren. Ich verstehe jetzt seit diesem Lied genau, was sämtliche spanischsprachigen Menschen meinen, wenn sie sagen, du, Reggaeton ist eine tolle Musik, aber frag mich bitte nicht nach den Texten, das ist nicht so wichtig.
Wir könnten ja einen Remix machen und diese Passage einfach rausschneiden aus dem Song.
Tatsächlich hätte ich das für eine revolutionäre Idee, aber ja, dies ist ein Aufruf von Holger und mir an alle Remixer. Es gäbe da Raum für Experimente.
Auf jeden Fall. Wobei man muss ja eins sagen, ich glaube schon, dass der Song einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Bachata und Salsa Community haben könnte.
Glaube ich auch. Tatsächlich, frei nach, es gibt keine schlechte Publicity, ist Bachata damit zumindest erstmal irgendwie überhaupt in Deutschland bei viel mehr Menschen angelangt. Gut, ich hätte jetzt gesagt, den Titel hätte er jetzt auch noch kreativer nehmen können, aber gut, da ist der Name dann Programm. Ich denke schon, dass damit Bachata wahrscheinlich nochmal einen Boost bekommt in Deutschland.
Vielleicht sollten wir auch einfach das Video nochmal neu drehen. Also wir schneiden die Rap-Passage raus und wir drehen das Video neu. Projekt.
Ja, tatsächlich. Ne? Wo kommt dieser Mensch eigentlich her? Ich weiß es gar nicht. Möglicherweise kommt er ja aus Hamburg.
Nein? Ich weiß es gar nicht. K1 war für mich, ehrlicherweise, ich bin aber auch schon über 30.
Ja, ich musste auch nachfragen, aber ja.
Und wir machen uns gerade richtig, richtig lächerlich, ne?
Keine Ahnung, wer K1 ist. Es geht, ja, man muss ja sagen, das ist ja auch ein Merkmal dieser Szenen, dass der Großteil der Menschen ja über 20 ist. Und in der Salsa-Szene würde ich sogar wagen zu behaupten, dass der Altersdurchschnitt so bei 28, 30 liegt. Und bei der Bachata-Szene würde ich auch denken, der Schnitt ist 5 Jahre jünger.
Und jetzt, mindestens, ne?
Und jetzt durch K1, glaube ich schon. Das könnte sich auf dem Level halten, ja.
K1 ist übrigens in Friedrichshafen geboren.
Okay. Ja,
und heißt mit bürgerlichen Namen Kenneth Glöckeler.
Ich würde mich dann auch eher K1 nennen, aber gut, das ist.
Ja. Das nur mal so an alle da draußen. Kenneth Glöckler, ja, mit seiner Single Bachata. Jetzt im gut sortierten Plattenladen. Ach nee, Plattenladen ist ja nicht mehr. CD-Laden.
Spotify. Nein,
Spotify und iTunes. Hört mal rein. Dann wisst ihr, worüber wir hier gerade gesprochen haben.
Und tatsächlich weiß ich gar nicht, wie das Video aussieht. Gibt es da Leute, die Bachata tanzen oder gar nicht?
Doch, in dem Video gibt es ein Pärchen, die schon mal was von Bachata Sensual gehört haben.
Ah, immerhin. Okay, also,
ne? Ich finde das Video auch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, guckt es euch an. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren posten, was ihr von dem Song haltet und von dem Video. Und wir sind sehr gespannt.
Sehr.
Lass uns eine Runde See or No spielen.
Okay.
Die Regeln sind relativ einfach. Ich nenne zwei Begriffe und du musst dich recht schnell entscheiden oder für einen dieser beiden entscheiden.
Okay.
Wir machen mal einen Test. Ganz einfach fangen wir an. Sommer oder Winter?
Sommer.
So, ist einfach. Ne?
Okay.
Meer oder Berge?
Meer.
Korea oder Deutschland?
Deutschland.
Salsa oder Bachata?
Nach Tageslage. Zurzeit Bachata.
Das ist doof, dass du Bachata sagst. Kannst du nicht Salsa sagen? Weil da könnte ich die erste Frage nämlich jetzt stellen.
Ich sage ja nach Tageslage. Es könnte morgen auch wieder Salsa sein.
Kuba oder Crossbody?
Crossbody. Tatsächlich finde ich aber auch, man sollte Kuba kennen. Ja.
On one oder on two?
On one.
Ist man eigentlich in der Salsa-Szene, wenn man on one tanzt, nicht eher so der Loser?
Ja, tatsächlich gibt es sehr viele Leute, die glauben, dass on two eigentlich nur das Gelbe vom Ei ist. Aber tatsächlich sage ich jetzt on one, weil ich halt was sagen sollte. Aber prinzipiell habe ich da so eher Rodrigo Cortazar zum Vorteil. Das ist ein Artist, der auf jedes Lied anders tanzt, weil die Musik eigentlich auch für was anderes ist. Also wenn man jetzt ein instrumentales Stück hat, ist es wahrscheinlich Mambo on two. Wenn man was mit einem Sänger hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man on two gegen den Sänger tanzt, weil der Sänger auf die Eins ja meistens einsetzt. Von daher, wie es so schön heißt, der Einzelfall.
Fotografieren oder tanzen?
Tanzen.
Tanzen oder unterrichten?
Unterrichten.
Das war eine Frage?
Nein, es war eine sehr zögerliche Entscheidung, war das.
Jetzt kommen zwei Fragen, bei denen du dir keine Freunde machen wirst. Bachata-Szene in NRW oder Bachata-Szene in Hamburg?
NRW.
Es war schön, dass du uns auf den Partys hier besucht hast. Wir werden deinen Slot demnächst an jemand anderes vergeben.
DJ NRW York hat viel mehr Menschen und viel mehr kleine Szenen auch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. DJ York oder DJ Charmy?
Charmy.
Festival oder Marathon?
Marathon.
Du musst nicht, aber es wäre sehr toll, wenn du uns erklären könntest, was ein Salsa-Marathon ist. Weil, wie wir schon festgestellt haben, ich kannte das nicht aus der kubanischen Szene.
Ja, ich wüsste auch nicht, dass es in der kubanischen Szene schon angekommen ist. Aber tatsächlich ist es in Hamburg schon angekommen. Da könntest du mal schauen. Also, das ist ein Konzept, das meines Wissens
aus... Jetzt hau mich doch so nicht in die Pfanne, Mensch.
Ach, das gibt's doch...
Olga, bei dir in der Stadt gibt es schon. Und du hast keine Ahnung, was ist denn los?
Nun ja, du erinnerst dich, du warst ja auf dem Crossbodies-Pfad noch nicht angekommen, offiziell. Und deshalb kannst du das natürlich überhaupt nicht wissen.
Also, so.
Woher auch? Na, eigentlich ist das Konzept halt vom Tango übernommen worden. Und das heißt halt, man hat halt in dem Fall ein Wochenende, indem man voll verpflegt wird, teils auch mit Getränken. und in dem eigentlich nonstop nur Musik gespielt wird. Man hat halt sehr, also die Artists sind in dem Fall quasi die DJs. Man hat halt sehr viele DJs da und man hat einen sehr großen Lounge-Bereich, typischerweise bei einem Marathon. Und eine genau bemessene Anzahl von Tänzern, ich glaube es sind 250, 125 Frauen, 125 Männer, beziehungsweise, auch nicht wahr, 125 Leader, 125 Follower.
Politisch korrekt.
Tatsächlich. Ja, es ist ja nicht zwangsläufig, das eine oder andere. Jedenfalls ist das halt natürlich da, um zu gewährleisten, dass jeder halt einen Partner hätte, mit dem er tanzen wollte. Und das Ganze richtet sich halt eher an ein erfahreneres Publikum, weil die Leute dann wirklich nur durchtanzen. Man hat halt die Gelegenheit, im Gegensatz zu einer Party oder einem Festival, wo man von einem Tanz zum anderen läuft, mit seinem Tanzpartner halt auch wirklich 3, 4, 5, 6 Tänze zu tanzen oder vielleicht auch gegebenenfalls einen halben oder ganzen Tag zu tanzen. Und so lernt man seinen Tanzpartner auf einer ganz anderen Ebene kennen. Man hat sehr viel Zeit, sich mit seinem Tanzpartner auf die Musik einzustimmen. Also tatsächlich habe ich außerhalb von festen Tanzpartnerschaften sowas wie auf dem Marathon noch nie erlebt. Das ist tatsächlich was ganz Eigenes. Und damit erklärt sich so ein bisschen auch schon selbst, warum sich das eher an ein erfahrenes Publikum richtet, weil man mit seinem Tanzen typischerweise schon sehr fortgeschritten ist, bevor man halt überhaupt mehr als 1, 2 Tänze mit einem Tanzpartner füllt.
Du hattest selbst eins veranstaltet.
Leider nicht. Leider nicht. Aber danke für den Finger in der Wunde.
Oh, ja, es ist, tut mir leid, das ist die Revanche jetzt.
Ich sehe schon die Retourkutsche. Ja, ich hatte die Idee, dass zu einem Bachata-Marathon und das Ganze mal in der Bachata-Szene auszuprobieren. Ich weiß von einem Bachata-Marathon, der schon stattgefunden hat in Korea tatsächlich. Das hat mir DJ Charmy erzählt. Ich weiß nicht genau, wie der gelaufen ist. Das war ja alles kurz vor Corona. Und ich weiß, dass in Tschechien, in Prag, es auch schon mal einen Bachata-Marathon gab. Ich weiß auch nicht, wie erfolgreich der so war. Ich halte das Konzept auf jeden Fall für tragfähig, auch für Bachata. Aber tatsächlich hat mir da Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich nehme da auf jeden Fall nochmal einen Anlauf. Aber naja, wann auch immer das sein wird.
Salsa Festival Hamburg oder Salsa Kongress Berlin?
Berlin.
Okay, du hast dich jetzt zum zweiten Mal gegen Hamburg entschieden, ja?
Tatsächlich
liegt das daran, ich wollte es nur mal festhalten.
Tatsächlich liegt das daran, dass ich in Berlin seit 10 Jahren bin und du kennst das, diese Veranstaltung, auf die man kommt und es ist wie ein Wohnzimmer. Man kommt dahin und fühlt sich erstmal zu Hause. Und leider habe ich mit Hamburg nie so eine Verbindung aufbauen können. Zumindest nicht zum Salsa-Festival Hamburg. Die Bachata-Szene in Hamburg scheint mir da in einem anderen Licht.
Salsa-Kongress Berlin oder Salsa und Sensual-Festival Düsseldorf?
Aus demselben Grund dann Düsseldorf.
Vervollständige die Sätze. Der perfekte Tag.
Der perfekte Tag ist bei einem Open Air Salsa und Bachata Event am Meer mit netten Menschen und gutem Essen.
Meine besten Tanzschüler sind oder waren?
Meine besten Tanzschüler sind oder waren? Oje. Naja, da kann ich auf jeden Fall die Michelle nennen, die jetzt in Freiburg unterrichtet. Die Julia, die jetzt in Arnheim unterrichtet, die ist holländische Vizemeisterin geworden. Ich glaube, letztes Jahr. Da war ich sehr, sehr stolz. Alfredo, der hier auch in Bielefeld unterrichtet. Ja.
Sind Michelle, Julia und Alfredo eigentlich deinetwegen so gut geworden oder trotz dir?
Das kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Ich hatte das Glück, dass ich sehr engagierte Menschen gefunden habe, oft während dieser Zeit. Natürlich, also das sind jetzt drei Beispiele, die mir jetzt so einfielen, aber ehrlich gesagt, da gibt es ja natürlich noch viel mehr, aber das sind jetzt drei, die so herausstechen und was soll ich sagen? Ich glaube, Michelle hat damals 2-3 Jahre bei uns getanzt und ist seitdem dann zu Anne und Anici gegangen, von denen die garantiert sehr viel gelernt hat. Das müssen die alle selber wissen. Also Julia hat 3 Jahre bei uns getanzt und hat dann 1 Jahr in Holland getanzt, bevor sie halt Meisterin geworden ist. Das sind alles, ich glaube, man kann als Lehrer das nur den Leuten einen Einfluss vielleicht mitgeben und sie verarbeiten ihn selbst so, als vielleicht kann man sagen, man schießt einen Pfeil ab und wo der dann landet, weiß man nicht. Das ist ja auch von vielen anderen Einflüssen abhängig.
Mein größtes Vorbild ist.
Da müsste ich dann wahrscheinlich sagen, Terry oder Korke.
Tanzen bedeutet für mich.
Ich würde jetzt sagen alles, aber das ist etwas sehr kurz.
Kannst du ruhig sagen, weil letztendlich es ist dein Job, es ist deine Leidenschaft, es ist ein Großteil deines privaten Lebens.
Ja, tatsächlich. Ja, wir bleiben mal bei alles.
Was hast du denn in diesen 2 Monaten, ich sag mal so März, April, Mai gemacht?
Nun ja, ich habe das gemacht, was die meisten Tanzlehrer gemacht haben. Ich habe für meine Schüler Fernkurs gegeben. Und da ist es dann auch dazu gekommen, dass ich halt mit meiner Tanzpartnerin dann einfach Tage auch in der Tanzschule verbracht habe mit Training. Ich hatte halt das große Glück, dass ich eine Tanzpartnerin hatte, die und wir uns gegenseitig in unseren Corona-Kreis aufgenommen haben von den 2-3 Leuten, mit denen man damals Umgang hatte. Und während des Lockdowns konnte ich natürlich mich in meiner Tanzschule aufhalten, wenn auch niemand sonst. Und dann haben wir halt Online-Angebote, beziehungsweise nicht online, wir haben WhatsApp-Gruppen, halt in unseren WhatsApp-Gruppen dann halt Lehrinhalte für die Schüler gebracht.
Diese Sachen möchte ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich sterbe.
Puh. Ich möchte gerne mal in Israel tanzen. Ich habe sehr viele, sehr gute Dinge über die sowohl Salsa als auch Bachata-Szene gehört. Ich möchte gerne mal in Korea tanzen aus Neugier, meinen Wurzeln gegenüber. Ich glaube, ich möchte auch noch mal, im Moment gibt es ja sehr viel Videografie, ich glaube, ich möchte in der Richtung auch noch mal was machen.
Meinen besten Tanz hatte ich mit.
Ich glaube, es war Wanda Gamero. 2-mal. Das ist Wanda von Nuno und Wanda, die sind aus Portugal. Die waren ursprünglich als Salsa-Artist sehr bekannt und dann sind sie auch als Kizomba-Artist bekannt geworden.
Die wichtigsten Influencer in der Szene sind?
Die Artists, die DJs, und die Musiker, wobei die Musiker da sich aus der ganzen Sache noch relativ weit raushalten.
Die besten DJs der internationalen Salsa Cross Body Szene sind.
Puh, jetzt kommst du.
So, ja, wenn ich schon mal so einen erfahrenen Festivalgänger am Mikrofon habe, dann will ich es wissen.
Ach oh Gott, DJ Willy aus Amsterdam. Jetzt erwischst du mich natürlich so ein bisschen auf falschem Fuß, weil es jetzt auch gerade ein bisschen her ist mit den letzten Festivals. DJ César mag ich persönlich sehr. Aus Norwegen ist der, meine ich. DJ Willy the Viper aus Paris, würde ich noch sagen. DJ Dimitri Matalka, der gerade, da freuen wir uns sehr, aus Dubai nach Frankfurt gezogen ist.
Komm, wir haben doch bestimmt einen aus Deutschland.
Ja, da haben wir direkt, ja, Dimitri Mateika ist gerade nach Deutschland gezogen.
Ja, mach einen Punkt.
Da muss ich gerade passen.
In 10 Jahren.
In 10 Jahren hoffe ich, haben wir eine sehr große, sehr vernetzte, einträchtige Tanzszene. Auch über die Tanzstile hinweg. Und ich hoffe, ich habe immer noch eine große Tanzschule mit sehr vielen glücklichen Schülern.
In einer der nächsten Salsa-Podcast-Folgen würde ich gerne folgende Person hören.
DJ Charmy. Du hattest schon Julia, aber DJ Charmy hat immer sehr viele, sehr interessante Sachen zu sagen, denn der ist auch sehr vielseitig bewandert als Veranstalter, als Tanzlehrer, als DJ.
Hättest du eine Frage an Dieter, die du ihm immer schon mal stellen wolltest, dich aber nie getraut hast?
Warum machst du bei all diesen Jobs das Ganze nicht hauptberuflich?
Gute Frage, werde ich ihm stellen.
Denn tatsächlich, wie gesagt, ich verstehe gar nicht, wie er das kann. Der Tag hat nur 24 Stunden.
Und er ist ja auch noch verheiratet. Also.
Neuerdings, tatsächlich, ja. Vielleicht hat er dann mehr Zeit. Ich weiß es nicht. Das wäre auch eine Frage. Hat er jetzt mehr Zeit, wo er, bis dass der Tod ihn scheidet, halt eine Beziehung hat? Oder hat er jetzt weniger Zeit, weil das Eheleben ihn fordert? Man weiß es nicht.
Ich werde beide Fragen, wenn ich ihn am Mikrofon habe, werde ich ihm beide Fragen stellen. Wir werden Julie vorher aus dem Raum schicken.
Keine Julie hat irgendwas gehört.
Die Frage, die mir eben noch eingefallen ist, die ich sehr spannend finde, als du dich entschieden hattest, es war eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich werde jetzt Tanzlehrer oder ich gründe eine Tanzschule.
Ja.
Was haben deine Familie und deine Freunde gesagt?
Ja, gemischt, ne? Manche sagten, boah, toll, dass du das machst, gute Idee. Öfter kam auch so ein verhalteneres Echo wie, bist du sicher? Und wie willst du das denn machen? Und wie klappt das? Aber tatsächlich hat mir niemand davon abgeraten. Also die kannten mich und meine Leidenschaft halt schon so gut, dass niemand dachte, dass ich damit unglücklich würde.
Wenn du dich heute so umguckst, in der Nachbarschaft, sage ich mal, ja, also in den Städtchen drumherum oder auch bei dir in Bielefeld, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die unterrichten wollen. Ja, warum auch immer, gibt ja verschiedene Motivationen, die auch eher aus der Szene kommen, also irgendwann mal einen Kurs gemacht haben, Schüler waren und dann halt die Entscheidung getroffen haben, ich will unterrichten. Viele meckern ja und sagen, boah, noch so ein Amateur-Tanzlehrer, der da irgendwie rumläuft. A, wie siehst du das? Und B, jetzt kommt direkt die gemeine Frage hinterher. Bei dir war es ja eigentlich nicht anders.
Tatsächlich, ja. Ja, was soll ich sagen? Also prinzipiell ist es ja so, es ist ja nicht so, dass die Leute größtenteils selbst darauf kommen, so, ich wäre jetzt Tanzlehrer, sondern es ist halt oft so, man steht da, hat getanzt und die Leute kommen an und fragen einen, oh, das ist ja toll, was du da machst, gibst du Kurse oder wie machst du das und das? Und dann entscheiden sich die Leute irgendwann zu unterrichten oder auch nicht. Und da würde ich halt sagen, das ist auch eine Sache, dass die von der Szene insgesamt auch entschieden wird. Wenn du Kurse unterrichtst und die Leute wollen hören, was du zu sagen hast, dann ergibt sich das von alleine. In Bielefeld haben wir tatsächlich die komfortable Situation, dass wir sehr kompetente Tanzlehrer haben. Wir haben hier ziemlich relativ viele Leute, die unterrichten. Wir haben Jean-Paul, der aus Rotterdam, glaube ich, nicht Amsterdam, kommt, der quasi in Holland tanzen gelernt hat. Der ist sehr kompetent. Wir haben halt Kerstin und Alfredo, also die auch hier unterrichten, die auch beide sehr kompetente Tanzlehrer sind. Kerstin hat eine eigene Tanzschule nebenan, Flotando, und die unterrichten ebenfalls in Bielefeld. René Garcia unterrichtet in Bielefeld Bachata, in der Bachata-Szene ein sehr bekannter Name. Und ich selbst, wie es so oft ist, ne, es gibt schon öfter mal eine Fluktuation, aber es ist immer so, dass ich weiß, dass, also ich frage auch die Leute immer, wenn sie kommen und sagen, ich habe schon getanzt, wo kommst du her? es ist immer so, dass ich weiß, dass ich da einen kompetenten Schüler übernehme. Den ist niemals irgendwie dieser schöne Satz mit, du musst das fühlen, man kann dir das nicht erklären, die Schritte müssen aus dir selbst herauskommen. Mit sowas sind die nie abgespeist worden. Die haben alle einen kompetenten Unterricht bekommen. Und auf diesem Niveau kann man dann sehr gut aufbauen. Das war B, Entschuldigung.
Du hast die Frage eigentlich damit auch beantwortet.
Ah, okay.
B war nur die Spitze zu sagen, naja, alle anderen Tanzlehrer, die jetzt so aufpoppen, haben es ja auch irgendwie Learning by Doing sich angeeignet.
Ja, tatsächlich muss man ja auch sagen, es ist schon so eine Sache, wenn jemand, der gerade ein Jahr Kurse genommen hat und einfach ein paar Sachen macht, die shiny sind, dann anfängt zu unterrichten und man denkt sich so, okay, mach das mal, ist eigentlich der größte Ärger, den man hat, wenn dessen Tanzschüler halt irgendwann ankommen und genau in dieser umgekehrten Situation dann und man dann da steht und in der Verantwortung ist zu sagen, na, das ist jetzt eher fragwürdig, was du da machst. Aber
geh noch mal in den Anfängerkurs.
Ja, tatsächlich haben wir da die komfortable Situation als Tanzlehrer, dass die Leute es relativ gut selbst merken irgendwann. Also ich habe auch von meinen eigenen Schülern, man kennt das ja, ne? Die Leute kommen aus dem Anfängerkurs raus und wollen nur möglichst viele Figuren, Figuren, Figuren. Sobald sie aber feststellen, dass das nicht geht und dass die Probleme in den Basics liegen, die sie früher so ein bisschen übersprungen haben, gehen bei mir auch sehr viele Leute freiwillig zurück zum Anfängerkurs und machen nochmal Basics. Was, wie ich finde, wirklich, da bin ich sehr stolz immer auf die Leute.
Bewundernswert.
Ja, finde ich auch. Also
wirklich. Weil die Menschen ja dazu neigen, sich A, selbst zu überschätzen und B, nur Figuren lernen zu wollen.
Ja, tatsächlich sehe ich da mich als Lehrer auch so ein bisschen in der Verantwortung, den Leuten auch eine andere Kultur vorzuleben. Also ich sage halt immer, es besteht aus Bausteinen und diese Bausteine setzt man zusammen. Und da gibt es natürlich dann jede Menge Bausteine. Natürlich gibt es dann unterschiedliche Techniken, Führungstechniken, Moves oder dann auch ist Musik dann noch ein anderer Baustein, der dazukommt. Da gibt es so viele Sachen. Aber wie gesagt, wenn das Fundament bröckelt, dann wackelt natürlich alles.
Das war ein sehr gutes Schlusswort, Daniel. Das ist das Wort zum Sonntag.
Tatsächlich. Danke, Holger.
Wann sehen wir uns wieder?
Kann ich dir im Moment gerade nicht so genau sagen. Vielleicht im Oktober mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Also du weißt ja, obwohl du ja dich jetzt inzwischen für Berlin entschieden hast, bist du hier trotzdem herzlich willkommen. Wir brauchen ja immer einen, der die Getränke mitbringt.
Einer muss sich opfern, ich sehe schon.
Daniel, ich hoffe, dass wir uns nicht erst beim nächsten Salsa-Festival sehen, weil das könnte noch ein bisschen dauern.
Leider.
Und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das mit dem Corona-Fall bei euch in der Tanzschule glimpflich ausgeht. Nicht, dass du nachher nächste Woche das Beispiel bist in der Salsa-Szene in Deutschland, warum plötzlich wieder Restriktionen eingeführt
werden. Mal den Teufel nicht an die Wand.
Nein, aber ich klopfe eben auf Holz. Ja, ganz lieben Dank für die Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Ich danke dir, Holger.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch einfach den Podcast. Folgt einfach auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast oder wo auch immer ihr sonst die Folge gehört habt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Personen aus der Szene vors Mikrofon schleifen wollt, schickt mir eine Nachricht, am einfachsten über meine Facebook-Seite Salsa Podcast. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Holger.